viel zu oft, finde ich, halt passiert ist noch für die Regulatorik und für die Dokumentation, aber wird nicht genutzt. Das sind riesige Datenbanken von Prozessdarstellungen und von Checklisten für die Regulatorik, dass wir Prozessmanagement tun, aber wir leben das nicht und wir nutzen das nicht. Wir interagieren mit diesem Element Prozesse viel zu wenig. Und damit ist es natürlich auch nicht jedem Mitarbeiter klar. Und damit kann es auch nicht den Mehrwert haben, sondern ist eigentlich immer, ich habe es oft erlebt als so ein nötiges Anhängsel, was eigentlich niemand mag. Es ist ein bisschen das schwarze, wie sagt man, das schwarze Entlein.
Das schwarze Schaf, oder?
Das schwarze Schaf oder das hässliche Entlein, genau. Ja. Schade eigentlich, weil da liegt ganz viel, also wenn man es richtig machen würde und mit so einem Touch Pragmatismus, dann wäre da echt viel zu holen.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Juliane, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und du dich bereit erklärt hast, hier als Gast zu sprechen über ein sehr, sehr spannendes Thema. Bevor wir aber über das Thema sprechen, sprechen wir natürlich über dich. Sag uns gerne, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, was ist deine Leidenschaft und wofür bist du so richtig Feuer und Flamme?
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich komme ursprünglich aus Sachsen und lebe jetzt nördlich von München. Zwei kleine Kinder, Ehemann, Häuschen gekauft, alles gut soweit. Und genau, was tue ich? Ich helfe Unternehmen dabei, Strategie so in den Alltag zu übersetzen, dass Wert schneller beim Kunden ankommt und zwar sichtbar und spürbar. Angefangen habe ich im Technologiemanagement. Das war so eine Mischung aus Maschinenbau und ein bisschen BWL. Und das war dafür ideal, weil ich sehr früh gelernt habe, wie Systeme funktionieren. Also wirklich diese systematischen Zusammenhänge da von Technologieseite und dann sehr früh in die Organisationsseite überspielt. Dann bin ich in die Beratung gegangen und habe gemerkt, wie viel Energie Organisationen verlieren, wenn Struktur und Zusammenarbeit nicht auf die Wertschöpfung ausgerichtet sind. Und als ich Business Architecture entdeckt habe, wurde klar, endlich ein Framework, das Strategie, Prozesse, Technologie, Daten und Menschen zusammen Richtung Kundenwertschöpfung wirken lässt. Ich kenne kein anderes Framework, das ganzheitlich Unternehmenssteuerung und Strategieumsetzung derart möglich macht wie Business Architecture. Genau, und deswegen war das lieber auf den ersten Blick.
Genau, also das heißt, deine berufliche geht quasi auch in deine grundsätzliche Leidenschaft über. Du schaust in die Unternehmen rein und du beschäftigst dich damit, dass ja das sogenannte Betriebsmodell, das Operating Model einfach zu verbessern und zu optimieren. Und da sind wir natürlich auch beim Kern des Themas. Bevor wir aber direkt mit der ersten Frage loslegen, nochmal eine Bitte an alle Zuhörer und Zuschauer, wenn euch gefällt, was ihr seht und hört, gerne liken und kommentieren. So, Juliane, du hast ja gesagt, du hast einen sehr, sehr breiten Fokus. Du hast bei Technologie, bei Technik angefangen, Geschäftsmodelle, Organisationen. Das ist schon ein sehr breites Spektrum, muss ich zugeben. Also finde ich sehr, sehr cool. Und meine Frage ist halt, wann war der Moment, wo du gesagt hast, hey, es muss irgendwie zusammenhängen. Also es braucht ein richtig gutes Betriebsmodell, damit alles andere richtig wirken kann.
Ja. Ich glaube, der Aha-Moment war bei mir immer wieder. Das ist nicht der eine Moment, sondern viele, die irgendwie das Gleiche einzahlen. Ne? Ich habe immer wieder gesehen, Teams arbeiten unfassbar hart, aber am Ende bewegt sich das Unternehmen kaum. Nicht etwa, weil die nicht wollen oder nicht können, sondern weil das System sie teilweise ausbremst. Das hat sich in meinen Erfahrungen bei BMW und Allianz auch so bestätigt und auch in kleineren Organisationen habe ich das immer wieder gesehen. Da natürlich aus anderen Gründen. Und für mich wurde deutlich, wenn Verantwortlichkeiten unklar sind, wenn Informationsflüsse nicht passen und Entscheidungen irgendwo hängen bleiben, dann verliert ein Unternehmen schnell mal 20-30% Produktivität, ohne dass es jemand merkt. Und das ist wirklich ein wirtschaftlicher Hebel. Und da gibt es ganz viele unterschiedlichste Weggründe in den unterschiedlichsten Lagen der Unternehmen. Aber es gibt immer diese Gründe. Dafür ist das Thema so schön breit, weil man halt viele Stellhebel angreifen kann und muss, um es wirklich vollumfänglich zu optimieren. Selbst Weltkonzerne wie BMW und Allianz haben, also verlieren massiv Geschwindigkeit, weil ihr Operating Model, also ihr Betriebsmodell, wie du sagst, historisch gewachsen ist und nicht auf die Strategie einzahlt.
Ja,
nicht überall. Ist einfach sehr schwer. Und mit diesem Business Architecture Gedanken, wenn Wertschöpfung nicht als System verstanden wird, entsteht Friction. Und Friction ist für mich teurer als jede Fehlentscheidung, weil die Fehlentscheidungen sind bewusst mal an einer Stelle und können revidiert werden und man kann sozusagen die Richtung anpassen, aber diese ständige Friction im System, die ist halt unbemerkt und die ist auch sehr schwer zu fassen und zu messen.
Ja, also ich glaube, das Unbemerkt ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, ne? Weil ich vergleiche gerne, oder wenn ich jemanden quasi das erklären muss, in ganz einfachen Worten, so ein Operating Model ist wie das Betriebssystem an unserem PC oder Laptop oder so. Das sieht man nicht und das nimmt man eigentlich auch nicht wahr, solange es funktioniert. Wenn man aber merkt, dass die anderen Applikationen nicht mehr funktionieren, dann kann es an der Applikation liegen, ja, natürlich, aber es kann auch an dem Betriebssystem, an der Operating Model liegen. Das ist nicht so einfach zu erkennen, was eigentlich die Ursache ist. Wenn aber diese Basis, sage ich mal, dieses Betriebssystem, wenn das nicht ist, also wenn das immer noch Windows 95 ist und alle anderen Applikationen und das Zeitalter von 21. Jahrhundert ist, dann geht's halt einfach. Und ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, weil wir arbeiten ja auch sehr stark in diesen Operating Models, sehr starker Fokus auf die Finanzbereiche. Und was wir oft sehen, und du kannst es bestimmt auch bestätigen, wenn man dann sein Unternehmen nach vorne bringen will, ist eine der ersten Sachen, die man macht irgendwie, ja, man macht eine neue Strategie. Ne? So Strategie 2030, ne? Jetzt müsste es so heißen bei den meisten Unternehmen, ne? 2030 oder 2035. Und dann macht man eine ganz tolle Strategie, die ruft man dann aus, man leitet vielleicht auch strategische Initiativen und Maßnahmen daraus ab und trotzdem funktioniert das nicht. Warum nicht?
So auch oft schon gesehen, vor allem natürlich in den großen, ne? Kleinere Unternehmen nehmen sich, ich sag mal, diesen Luxus schon fast nicht, so diese großen und langfristigen Strategien auszurufen, aber die großen oft. Und dann sehe ich, dass da viel Kommunikation betrieben wird, die Communications-Abteilungen alles dafür tun, dass das noch und nöcher in allen Formaten erklärt und hoch und runter gebetet wird.
Das hat man ja gelernt, oder? Change Management, Kommunikation ist wichtig, ja.
Genau, das ist auch der erste Start sicherlich und das ist auch ganz wichtig, dass das dabei ist. Aber was für mich fehlt, ist, dass das Ganze übersetzt wird in, was muss ich denn hier verändern, ganzheitlich in unserem System. Ich sehe sehr selten, und das finde ich halt die Schönheit von diesem Business Architecture Thema, eine Möglichkeit, die schönen Folien und die schönen Ideen für, wie soll unsere Zukunft aussehen oder wie sehen wir in Zukunft aus, zu übersetzen, so dass es jeder einzelne Mitarbeiter versteht, an was muss ich denn in meinem Alltag an den Stellschräubchen, die ich in der Hand habe, ändern, damit wir dahin kommen. Ich sehe da, dass jeder Bereich weiterhin für sich optimiert und niemand fürs Ganze, also sehr selten. Und typische Signale sind auch, dass Initiativen, jede Abteilung irgendwie hat ihre eigenen Ziele. Jede Abteilung versucht dann diese große Strategie für sich zu übersetzen, weil es eben niemand zentral tut, sondern jeder schaut sich das an und denkt sich, okay, wir setzen uns jetzt mal zusammen, überlegen, was bedeutet das für uns und legt dann los und optimiert sozusagen im Klein-Klein. Da finde ich auch immer wieder, das Rad wird neu erfunden, ohne so richtig klar zu ziehen und messbar zu machen, wie ist denn das neue Rad jetzt wirklich besser als das alte? Dass auch irgendwie messbare Kennzahlen da dran gelehnt werden. Wie werden wir denn merken, dass wir da angekommen sind? Und an was machen wir das eigentlich fest?
Ja.
Und natürlich ist es oft auch einfach eine Initiativenlast vor diesen Strategie 2030 schon. Ne? Das Unternehmen ist schon eigentlich Oberkante, Unterlippe und kann eigentlich kaum noch irgendwas dazu. Und diese Themen kommen dann oft obendrauf.
Ja, absolut.
Und top.
Ja.
Und es frisst natürlich Produktivität und Fokus, weil einfach zu viel im System auch verändert wird und versucht zu verändern wird. Also der Fokus da fehlt.
Und steigert wahrscheinlich sogar die Frustration noch teilweise.
Ja, ne? Total, total. Das ist so für viele, ich habe es ja dann auch von innen sozusagen gesehen, für viele ist dann, die lange in so Unternehmen waren, die erleben das alle 6-7 Jahre mal und die können es irgendwann nicht mehr hören. Also das ist wirklich so. Und täglich grüßt das Murmeltier halt alle 6-7 Jahre, wenn vielleicht auch mal ein großer Change im ganz oberen Leadership passiert, wenn jemand Neues reinkommt und neuen Wind reinbringen will und die sich sagen, wir haben doch die letzte Strategie eigentlich noch nicht mal umgesetzt, was soll das jetzt? So gefühlt sind wir doch noch nicht mal mit der Strategie, die wir vorher hatten, erfolgreich gewesen und angekommen, um uns jetzt wieder neu auszurichten und das neue Kid on the Block oder das neue Pferd, was irgendwie durch die Flure geritten wird, dann zu untersuchen und für uns irgendwie nutzbar zu machen.
Und jetzt kommt Werbung. Kennst du das? Der Arbeitstag beginnt, du klappst den Laptop auf und wirst erstmal freundlich von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote, die irgendwo zwischen fast bestätigt und hoffentlich hat's jemand gesehen, schweben. Kurz, dein Tag startet nicht mit einem Kaffee, sondern mit einer kleinen Finanz-Adventure-Quest. Aber es geht auch anders. Mit Sage. Heute stelle ich dir den Business-Software-Anbieter Sage vor. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von mehr als 2 Millionen Unternehmen weltweit. Und jetzt mit einem cleveren neuen Teammitglied, Sage Copilot, dem KI-Assistenten in Sage Active. Der Copilot von Sage erledigt für dich den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar freundliche, bestimmte oder wirklich jetzt bitte E-Mail-Entwürfe für Zahlungserinnerungen. Du wählst nur noch den Tonfall aus. So startest du endlich mit einem klaren Kopf in den Tag und kannst dich wieder auf Wachstum, Ideen und echten unternehmerischen Impact konzentrieren. Und wenn du Sage Active mit Copilot einmal selbst ausprobieren möchtest, gibt es für alle Nice to Know for CFO Podcast-Hörerinnen und Hörer ein exklusives Angebot. Du erhältst 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate der cloud-basierten Buchhaltungslösung Sage Active inklusive Sage Copilot. Ideal, um die Kombination aus digitaler Buchhaltung und KI-Unterstützung direkt im eigenen Arbeitsalltag zu erleben. Neugierig geworden? Dann probier es einfach aus. Alle Informationen findest du unter sage.com/CFO-Podcast. Buchstabiert sage.com/CFO-Podcast. Werbung Ende. Ja, absolut bei dir. Bei neuen Strategien ist es ja tatsächlich oft, so wie du das auch sagst, ja, wir müssen mehr davon, wir müssen stärker kundenfokussierter, ne? Das ist ja, hat man, glaube ich, mittlerweile auch überall verstanden. Kundenfokus ist wichtig. Man braucht aber mehr davon und mehr davon. Und selten wird dabei hinterfragt, das Bestehende, ne? Also, wo muss ich vielleicht auch Sachen sein lassen und abschneiden und nicht immer nur optimieren. Ich habe neulich eine Keynote gehalten und da ist ein Satz, der gefällt mir persönlich sehr gut. Da ist es übersetzt, gut ist the enemy of great. Und wenn ich in Sachen gut bin und versuche, sie zu verbessern, dann verbessere ich das Bestehende. Und von Zeit zu Zeit ist es, glaube ich, auch ratsam, einfach das Bestehende einfach komplett in Frage zu stellen. Und da bin ich bei dir, da ist so ein Operating Model, das Ganze ganzheitlich betrachtet, sehr nützlich. Weil wenn das nicht ganzheitlich betrachtet wird, dann operiert man an einem Thema, da macht man dann zum Beispiel neue ERP-Einführungen oder man macht irgendwelche Kulturinitiativen, aber wenn das nicht ganzheitlich betrachtet wird, wenn da nicht gleichzeitig Prozessoptimierung gemacht wird und andere Maßnahmen, ne, dann verpufft es oder da reiben sich die Leute auch auf, weil es einfach On-Top-Themen meistens einfach sind.
Ja.
Mhm. Du hast ja schon einiges gesehen, also von sehr kleinen Unternehmen, von Startups, aber auch Scale-Ups, aber du warst auch natürlich schon in Konzernen, ne? Das ist auch ein super breiter Fokus. Gibt es für dich da Unterschiede? Wo läuft es gut? Was läuft da gut? Und welche Art von Unternehmen tun sich vielleicht etwas schwerer?
Ja, also in der Natur der Sache, finde ich, sind Startups maximal kundenwertschöpfungsorientiert. Aber denen fehlt halt oft der Bauplan, um diese Wertschöpfung irgendwann zu skalieren. Das geht lange gut und das funktioniert lange gut, weil man hat keine abgetrennten Funktionen, man hat keine Abstimmungsprobleme, man sitzt meistens irgendwo im War Room, im Machine Room und arbeitet sowieso Tag und Nacht zusammen. Da gibt es einfach nicht diese Handover-Probleme und diese Abstimmungsprobleme, diese Thematik gibt es da gar nicht. Konzerne ganz im Gegenteil, viel Struktur, alles professionalisiert, aber am Ende vielleicht verlieren sie langsam den strategischen Fokus auf diese Kundenwertschöpfung. Also nicht jeder in so riesigen Strukturen kann noch sagen, wie ist eigentlich mein Daily Doing hier verknüpft mit dem, wo wir hinwollen oder wie das
zahlt es darauf ein, oder?
Genau, wie zahlt es darauf ein? Und auch wenn große Strategien kommen, wie zahlen die denn darauf ein? Also oft ist ja auch die Strategiearbeit hat eine riesen Herausforderung dabei, diesen Kundenfokus nicht zu verlieren und nicht nur als irgendwie schönes Buzzword und schönes nach dem Motto ist ja Captain Obvious, müssen wir nicht drüber reden, sondern das ernsthaft umzusetzen und ernsthaft diese Wertschöpfung durch alle Strukturen durch zu beleuchten. Und ich finde aber trotzdem, beide scheitern am selben Punkt, weil sie definieren nicht klar, welche Fähigkeiten brauchen wir denn wirklich, um die Strategie, die wir uns setzen, umzusetzen. Und dann wird diese Lücke mit Aktionismus gefüllt und Wirkung verpufft. weil viele eben nicht sehen, wie zahle ich denn ein, versuchen die ihr Innerstes sozusagen zu optimieren, was sie direkt sehen können und beeinflussen können. Und natürlich auch irgendwie Abteilungsleiter von größeren Strukturen, die dann ihre Ziele haben. Und dieses ganze Zielsetzungsthema bei Unternehmen ist auch Teil davon, ne? Teil dieses Betriebssystems, weil wenn da irgendwas hakt und wenn da die Logik dahinter nicht klar auf diese Business Architecture Themen, die ich vorhin genannt habe, abzielt, dann wird es natürlich extrem schwierig, weil dann dieser Aktionismus von diesem Zielsetzungsverfahren im Unternehmen abhängt und dann auch manchmal da einfach einen Drall reinkriegt, der im schlimmsten Fall Konflikte im Unternehmen hervorruft, weil Bereiche gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander zu etwas hin.
Ja, oder in so einer Art Starre dann irgendwann verharren. Ne? Also das sieht man ja auch sehr oft. Glaubt tendenziell in großen Unternehmen, dass da so Dienst nach Vorschrift einfach gemacht wird. Da fällt man nicht auf, dann stempelt man morgens ein, egal ob digital oder physisch. Und irgendwas passiert schon. Und wenn man Glück hat, kann die ganze Struktur, das ganze Unternehmen, die ganze Marke vielleicht auch, das Ganze auch aushalten und tragen eine Zeit lang. Aber gut und gesund ist es nicht. Und im Zweifelsfall ist es eine Spirale, die dann über Jahre und Jahrzehnte nur eine Richtung kennt. Wenn wir, Juliane, über Operating Model reden, haben wir ja gerade am Anfang gesagt, ja, das ist nicht immer sofort klar jedem, was es bedeutet. Vor allem, wenn man sich jetzt nicht mit Organisationspsychologie beschäftigt und solche Sachen oder so. Wie erklärst du Führungskräften, was ein Operating Model ist? Wie kann man das erklären, ohne dass man jetzt zu arg fachsimpelt, so wie wir das jetzt machen oder wahrscheinlich noch mehr machen würden oder könnten?
Genau, gerne tun, ja.
Gerne auch tun, genau.
Ja, genau. Also das Operating Model ist für mich der Bauplan, wie und womit ein Unternehmen Wert erzeugt für den Kunden, für den Endstakeholder. Und ich finde, da gibt es so vier Bausteine davon. Zum einen die Unternehmensfähigkeiten, die dafür notwendig sind und wie diese zu orchestrieren sind, damit sie Wirkung erzeugen können, alle zusammen. Und dabei sind für mich entscheidend vier Dimensionen immer zu überlegen in diesen Fähigkeiten. Das sind die Prozesse, das sind die Technologien, die dafür nötig sind, Thema. Das sind die Daten. Und das ist dieses Thema Organisation beziehungsweise auch Skills, also diese People-Komponente. Diese vier sind bei den Unternehmensfähigkeiten wichtig zu beleuchten. Dann gibt es noch eins der wichtigsten Themen, die oft einfach wenig, finde ich, betrachtet werden, auch in diesen Betriebsmodell-Diskussionen, ist der Informationsfluss. Also wer braucht eigentlich wann welche Informationen, um nicht gleich Daten zu sagen, sondern wirklich so auf diesem oberen Level, nur Kunde, Vertrag,
Kommunikation,
nur diese Dinge, von denen wir so sprechen, wenn wir über unser Unternehmen sprechen. Wer braucht eigentlich wann welche Informationen, um Entscheidungen zu treffen? Weil oft ist da halt auch ein Disconnect. Und das kann schon im skalierenden Startup der Fall sein. Wenn die guten Sales-Leute draußen im Feld sozusagen was tun, was leider nicht in der strukturierten Form zurück in die Produktentwicklung zum Beispiel kommt, da ist da schon ein Disconnect und das wird das Unternehmen sehr stark merken. Vielleicht als Beispiel zu diesem Informationsfluss. Und das andere ist noch, was bei diesem Betriebsmodell ein Kernthema ist, ist halt dieses schöne deutsche Wort Aufbau- und Ablauforganisation. Organigramm und Prozesse. An wirklich End-to-End-Prozesse gedacht. Nicht nur jedes Silo in sich und nicht nur die kleinen, kleinen Prozesse, sondern diese gesamte Kette von Wertschöpfung durch alle Funktionen hindurch.
Ja, da wird ja oft, als wenn man von einem Organigramm spricht, spricht man ja in der Regel von einem Aufbauorganigramm. Das ist, glaube ich, 100 Leute fragt, würden wahrscheinlich 95 ihr Intranet aufrufen und sagen, guck, da ist der Chef, da sind die Teamleiter und das ist das und das und das und das. Das haben wir ja alles schön auch. Ja, genau. Schöne Boxen gemalt und schön transparent auch jedem zugänglich gemacht. Aber was tatsächlich dann nicht da ist, bestenfalls gut informell aufgebaut, ist diese Ablauforganisation, oder? Mhm. Also gerade, wie laufen Themen ab, wie laufen Prozesse ganzheitlich ab? Gibt es einen Process Owner und solche Sachen, an die denkt man nicht an erster Stelle?
Ja. Da gibt es extremst unterschiedliche und ich habe jetzt auch viel regulierte Bereiche kennenlernen dürfen. Viel zu oft, finde ich, halt passiert es noch für die Regulatorik und für die Dokumentation, aber wird nicht genutzt. Das sind riesige Datenbanken von Prozessdarstellungen und von Checklisten für die Regulatorik, dass wir Prozessmanagement tun, aber wir leben das nicht und wir nutzen das nicht. Wir interagieren mit diesem Element Prozesse viel zu wenig. Und damit ist es natürlich auch nicht jedem Mitarbeiter klar. Und damit kann es auch nicht den Mehrwert haben, sondern ist eigentlich immer, ich habe es oft erlebt als so ein nötiges Anhängsel, was eigentlich niemand mag. Es ist ein bisschen das schwarze, wie sagt man, das schwarze Entlein. Das
schwarze Entlein. Schaf, oder?
Das schwarze Schaf oder das hässliche Entlein, genau. Ja. Schade eigentlich, weil da liegt ganz viel, also wenn man es richtig machen würde und mit so einem Touch Pragmatismus, dann wäre da echt viel zu holen.
Ja, ach ja, das Blöde ist ja, es reicht ja nicht, es einfach nur gut gemacht zu haben, sondern du musst es auch leben. Leben im Sinne von, du musst es auch permanent auch draufschauen und gegebenenfalls auch anpassen oder so. Und das heißt, zum Schluss brauchst du, wie immer bei allen Sachen, die einigermaßen gut laufen sollen, brauchst du einen Owner. Du brauchst einen, der dafür die Verantwortung trägt, der dafür den Hut auf hat und danach schaut und das immer wieder optimiert oder verbessert oder halt neu denkt dann auch.
Und eben mit der Brille der Nutzbarkeit und der Nützlichkeit des Ganzen und nicht nur des, ich bin verliebt in Prozessmanagement. Da gibt es auch einige.
Ja, klar. Liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, oder?
Ja.
Und die müssen wir halt dann genauso sensibilisieren. Prozessoptimierung ist gut. Was hilft aber dem Kunden? Also im Zweifelsfall einen Prozessverlust vielleicht ein Stück weit in Kauf nehmen, wenn es aber trotzdem einen höheren Mehrwert für den Kunden hat.
Zum Beispiel, ja.
Wir haben jetzt ein Thema noch nicht explizit zumindest angesprochen, was ich aber für unheimlich wichtig halte, ist das Thema Führung und Kultur. Welche Rolle spielt das für dich in so einem Operating Model, das man vielleicht aufbaut und vielleicht auch am Leben hält?
Ja, also ich finde, Struktur definiert, wie wir arbeiten sollen und bestenfalls tun. Und Kultur ist das, was passiert, wenn keiner hinschaut.
Mhm.
Führungskräfte müssen Klarheit schaffen. Was priorisieren wir, warum? Was lassen wir auch bewusst weg oder tun es bewusst anders? Und wie entscheiden wir, damit wirklich jeder da diese klassischen Rollenmodelle hat, denen er folgen kann, immer wieder erklärt bekommt, warum wir das Ganze so tun. Das geht nur mit einer guten Strategie und mit eben dieser Transparenz über, wie funktioniert unsere Wertschöpfung denn eigentlich.
Also Strategie brauchen wir weiterhin. Ich glaube, das ist unstrittig. Also nicht, dass es vorher rüberkam, Strategie ist blöd. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have.
Und natürlich haben Führungskräfte aber letztlich auch die Verantwortung dafür, dass Menschen die Fähigkeiten, die Daten und die Tools zur Verfügung haben, um zum Beispiel ein neues Betriebsmodell überhaupt leben zu können. Viel zu oft sieht man halt auch, dass zum Beispiel bei den Boxen und den Strichen dazwischen angefangen wird und das irgendwie der erste, wenn man hört Operating Model, der erste Fokus ist und dann werden sozusagen Reporting Lines und so diese Berichtsstrukturen von Menschen unter Chefs gezogen, aber die Realität ist halt zum Kunden hin schon gerichtet, weil die ist ja so gewachsen meistens, dass der Kunde glücklich bleibt. Und die Menschen sind dann fast gezwungen, so ein bisschen schizophren zu leben und das eine zwar zu tun, weil das ein schlauer Berater sich überlegt hat, dass das Boxen- und Linienmodell aber so aussehen sollte und die Realität aber vielleicht wegen Kultur, vielleicht aber auch wirklich wegen harten Fakten wie Daten oder Tools dem gar nicht entgegenkommen können. Und die Führung hat natürlich die Verantwortung, dass alles, was irgendwie verändert wird, erstmal die Hygienefaktoren sozusagen gegeben sind. Und da hapert es halt auch schon bei vielen. Klar, das Technologiethema und das Datenthema ist riesig und es ist kein Zuckerschlecken und nicht einfach. Und deswegen ist es auch teilweise sehr schwer, da Veränderungen herbeizuführen.
Genau, ja. Ich sehe auch, die Führungskräfte, die tragen eine enorme Bedeutung. Und ich sehe das manchmal so, ich habe mal vor einigen Jahren oder vielleicht Jahrzehnten Chemie-Leistungskurs gehabt in der Schule. Und da lernt man, wenn du zwei Stoffe in ein Reagenzglas kippst, passiert erstmal nichts, außer wenn du einen Katalysator dazu gibst, dann wird eine Reaktion angestoßen, oder? Und ich glaube, so ähnlich ist es bei den Führungskräften auch. Du kannst die besten Dateninfrastruktur haben, du kannst die besten Systeme haben, du kannst die besten Leute vom Markt holen und anheuern. Wenn aber dieser Katalysator fehlt, wenn es nicht quasi den richtigen Anstoß gibt, um auch eine richtige Kultur zu schaffen, dann passiert erstmal nichts, oder? Dann sind es erstmal zwei Stoffe im Reagenzglas ohne jegliche Reaktion und ohne, dass da auch irgendwie ein Mehrwert entsteht.
Das stimmt. Ja, schöner Vergleich.
Ja. Konnte mich gerade mal spontan erinnern, was ich da vor 20 Jahren mal gelernt habe. Um diese Operating Model, da gibt es ja auch, sag mal, wenn das läuft, gibt es ja schon manchmal auch trotzdem Energieverluste oder so. Also natürlich, wie in jedem großen Betriebssystem, muss man immer wieder schauen, dass man da die richtigen Stellhebel immer wieder nachdreht. Wie kann man sicherstellen, dass so ein Operating Model stabil läuft und nicht irgendwann mal sein Eigenleben entwickelt und das Ganze verpufft, was man vielleicht mit viel Arbeit und mit viel Gehirnschmalz irgendwie mal aufgesetzt hat?
Ja, also ich glaube, es ist super wichtig, dass es mit einer gehörigen Prise Realismus gebaut wird und wirklich nah an dem dran ist, was schon passiert und das auch immer wieder hinterfragt wird, dass es eben nicht nur für die Akten ist, sondern ernsthaft lebbar. Ich sehe auch immer wieder, was für mich so ein Teil von dem Operating Model auch ist, ist natürlich, wie allokieren wir unsere Ressourcen und wie allokieren wir unseren Fokus zu den Dingen, die wir vielleicht darüber hinaus, über das Tagesgeschäft hinaus auch noch tun müssen. Alle Initiativen, die wir vielleicht dann nebenbei noch treiben, um insgesamt besser zu werden und auch intern uns zu verjüngen, zu verbessern. Das ist auch sowas wie Strategie 2030, packt meistens gewisse Anforderungen oder Erwartungshaltungen an Initiativen in die Organisation, die schon vorher relativ gut ausgelastet war, mit Tagesgeschäft oder mit Initiativen, die vorher gesetzt waren. Und ich sehe immer wieder, dass, ich weiß nicht, warum wir Menschen so sind, aber ich sehe es halt überall. Deswegen denke ich schon, das ist nicht unternehmensspezifisch, sondern wir tun das einfach. Wir denken, dass wenn man einfach noch was reinkippt, dass sich das schon automatisch irgendwie noch in die Lücken füllt. Da ist aber nicht mehr viel Lücke, sondern die Leute sind halt schon ziemlich stretched. Und das ist nicht, weil die nicht möchten oder wollen oder nicht wirklich jeden Tag ihr Bestes geben, sondern einfach, weil die Organisation meistens schon irgendwie stretched ist. Also man muss ganz bewusst sagen, was von dem, was jetzt gerade im System ist, machen wir dann dafür jetzt nicht. Und das sehe ich einfach viel zu wenig, dass diese Ressourcen- und Kapazitätsplanung, ohne das jetzt irgendwie akademisch oder super ausgeklügelt machen zu wollen, aber man muss eine gewisse Transparenz darüber haben, wie ausgelastet ist die Organisation. Und auch wenn wir jetzt eine Initiative reinmachen, die uns verjüngen soll, was von dem Tagesgeschäft lassen wir vielleicht mal für eine Weile sein, damit wir eben die Kapazitäten schaffen, um uns hier zu verändern. Weil du kannst ja nicht von einem normalen 100% Mitarbeiter, der jetzt gerade am Kunden arbeitet, erwarten, dass er irgendwas anderes noch mit 30% kann. Und leider sind es oft die A-Player und die Besten in den Teams, die einfach überall mitspielen und überall einbezogen werden. Und da geht ein Haufen Wert verloren von diesen ganzen Fokuswechseln und Priorisierungsdiskussionen, die man da hat, anstatt dass man einfach eins nach dem anderen macht und da ein bisschen realistisch bleibt.
Ja, das möchte ich nochmal vorheben, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Ich habe auch manchmal Kunden, wo wir so ein Operating Model einführen. Und wenn das Unternehmen sich dazu entschlossen hat, dann will es haben. Und da ist manchmal die Führungskräfte oder die Geschäftsleitung einfach ungeduldig. Natürlich, weil sie haben wahrscheinlich auch einen Handlungsbedarf, mal dringend, mal weniger dringend, aber trotzdem einen Handlungsbedarf. Und da kann das dann nicht schnell genug gehen. Da passiert es tatsächlich auch sehr oft, dass da selten was weggenommen wird oder reduziert wird oder mal bedacht wird, okay, wie machen wir es neu, nicht nur besser und schneller, sondern vielleicht auch neu, sondern einfach mal on top. Und da kann tatsächlich sehr, sehr schnell Frustration entstehen und dann erreicht man eher das Gegenteil. Gerade dieses Tempo, vor allem wenn man vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte wenig gemacht hat in diesem Bereich, da muss man umso mehr Zeit sich lassen, damit das neue Operating Model, das neue Betriebssystem einfach auch eine realistische Chance hat, im Betrieb einfach zu Fuß zu fassen oder zu wurzeln oder wie man auch immer dazu sagt. Also ist schon man darf ja nicht vergessen, das ist ja eine Art lebender Organismus, wo man eingreift, ne? Dieses Betriebssystem, ein Unternehmen. Selten hat man ja die Gelegenheit oder die Chance, dass man sagt, okay, grüne Wiese, wie machen wir es richtig? Sondern es ist ja schon irgendwas da. Und das Alte abzulösen, irgendwas Neuem, war noch nie leicht. Und deswegen braucht man da viel Fingerspitzengefühl, viel Verständnis. Und neben dem Thema Change Management, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, finde ich es enorm wichtig, dass man bewusste Kulturarbeit, Kulturthemen mitbehandelt. Weil eine Kommunikation, ein gutes Change Management und Widerstände, das ist alles absolut wichtig. Reicht aber oft nicht aus meiner Sicht, sondern ich will ja in der Regel mit so einem neuen Operating Model, dass ich neue Verhaltensweisen im Unternehmen implementiere, dass Menschen mehr miteinander reden, dass sie Feedback sich gegenseitig geben, dass sie proaktiver sind. Und diese neue Verhaltensweisen müssen eingeübt werden. Das ist ein Teil nachher der Kultur, die dann hoffentlich irgendwann mal hat am Ende, ne? Juliane, wir kommen leider zum Schluss schon bald. Okay. Ich muss leider jetzt 2, 3 Fragen überspringen. Eine Frage würde ich aber ungern auslassen. Wenn jetzt Führungskräfte, Geschäftsleitung, Verantwortliche für einen Bereich sich vornehmen, ein neues Operating Model einzuführen, weil sie morgen beim alten knirscht, das funktioniert das nicht. Also welche 2, 3 Tipps können wir denen auf den Weg geben? Hast du da spontan eine Idee?
Ja. Also ich finde, Sie können sich so 3 Fragen mitnehmen, die eigentlich ein guter Startpunkt sind. Zum einen, ist denn klar, welche Fähigkeiten wir künftig brauchen, um Kundenwert zu erzeugen? ist uns das bewusst und arbeiten wir wirklich bewusst damit? Dann zum Zweiten, optimiert unser Unternehmen entlang eines gemeinsamen Wertstroms oder optimiert jeder Bereich für sich? Und das Dritte, sind unsere Entscheidungen schnell, konsistent und datenbasiert oder hängt eigentlich alles an einzelnen Personen? Mhm. In Klammern, die auch mal gehen können.
Mhm. Ja, oder wie auch immer ausfallen können oder so, ne?
Die auch mal ausfallen können, genau. Und ich glaube, alle, also diese Antworten zeigen sofort, wo Wert verloren geht. In Time to Market, in Qualität, in Effizienz. Und da hat man schon ganz viele Ansatzpunkte.
Mhm. Ja, Ansatzpunkte und Pain Points und vielleicht auch so ein Stück weit Priorisierung, ne? Weil wir haben ja vorher geredet, nicht alles auf einmal und nicht alles sehr, sehr schnell. Also von daher muss man auch schauen, okay, was sind die Themen, die den größten Handlungsbedarf irgendwie auch haben. Ne?
Ja, ja.
Super, Juliana. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, ein sehr erhellendes Gespräch. Und ich glaube, es wurde klar, hoffe ich, allen Zuhörern, dass so ein Operating Model erstens nichts Unheimliches ist, sondern was Natürliches ist. Jeder hat das schon. Mhm. Und obwohl es jeder hat, ist es dringend notwendig, immer wieder drauf zu schauen und sagen, ist es immer noch Windows 95 im Jahr 2025, 26?
Ja.
Brauche ich vielleicht ein Update? Die Antwort lautet ja. Man sollte immer wieder drauf schauen und sein Betriebsmodell updaten, um das mal in Windows-Sprache zu sagen.
Oder einfach immer leben lassen und nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten updaten, sondern damit arbeiten und sich dessen immer bewusst sein und immer wieder danach streben, dass da wirklich Strategieumsetzung damit passiert und nicht auf den Folien bleibt.
Genau, also ganz, ganz eng verknüpft. Ja, das ist vielleicht auch noch ein schöner Abschlusssatz. Also Strategie muss mit der Überprüfung und mit dem Update des Betriebssystems, des Operating Models einhergehen. Ansonsten ist es, ja, schöne Folie. Juliane, vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.
Auf jeden Fall. Danke.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.